und machen mit dem Thema weiter, von dem wir eigentlich gekommen sind.
Nämlich dem Prozess gegen die Gruppe Freital, der diese Woche in Dresden angelaufen ist. Und genau, dazu haben wir nochmal unsere beiden Gäste von eben und müssen ja so ein bisschen in das Jahr 2015 zurückgehen, das für Sachsen insbesondere, aber bundesweit ja auch dafür steht, dass die Angriffe vor allem gegen Geflüchtete und ihre Infrastruktur stark angestiegen sind. Und ich denke, dieser Sommer 2015, der ist den meisten von uns als besonders schlimm im Gedächtnis geblieben. Und gerade wenn man Antifa-Arbeit im Raum Sachsen macht, wahrscheinlich noch im Besonderen. Und ja, vielleicht könnt ihr da nochmal so ein paar Erinnerungen teilen und schildern, wie die Situation zu dem Zeitpunkt war und ja, wie ihr das mit Antifa-Arbeit irgendwie verbunden habt.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen überfragt, wann was anfing. Ich habe die, die Übersicht nicht mehr im Kopf, aber für das Gefühl, also na, es fing mit den ersten Übergriffen an auf Geflüchtetenunterkünften und vielleicht die prägnantesten Beispiele dafür sind ja Heidenau und Freital. Mit tagelangen, wochenlangen Protesten vor den Asylunterkünften, den potenziellen Asylunterkünften und eben auch den Ausschreitungen wie in Heidenau. Und wir sind in Leipzig und das hieß für uns eigentlich ständig mit Autos wieder ins Umland fahren. Und teilweise ja auch haben wir dann sehr erfolgreich gegen Veranstaltungen gemacht, sei es das Willkommensfest in Heidenau, das ein voller Erfolg war. In Freital sollte es das dann ja auch geben. Das heißt, es war sehr ermüdend. Wir waren alle sehr ausgebrannt, weil es eben jede Minute wieder losgehen konnte. Man hatte die Handys die Nacht an. Aber gleichzeitig hat das natürlich auch ein großes Potenzial geweckt, eben auch bei den Menschen, die gegen Rassismus und Faschismus sind, die zu mobilisieren und dort eben auch eine sogenannte Willkommenskultur auch zu etablieren. Und ich würde sagen, gerade eben das Willkommensfest war da ein schönes Beispiel für. Und aus diesen, ja, davon zehren wir eigentlich immer noch. Von den Gegenveranstaltungen, die wir da gemacht haben, die ja auch sehr erfolgreich waren.
Jetzt im Prozess in Freital ist die Gruppe Freital, ich glaube, es sind insgesamt 8
ja.
Menschen angeklagt wegen verschiedener Delikte. Was ist denn damals in Freital eigentlich vorgefallen?
Naja, das fing ja alles an, dass 280 Asylsuchende in einem ehemaligen Hotel, in dem Leonardo Hotel, untergebracht werden sollten. Und die Idee stand im Raum, sie war öffentlich. Da fingen an, dann schon sich die Leute jeden Abend vor dieser Unterkunft zu sammeln und zu protestieren dagegen. Die Stimmung war sehr bedrohlich, also teilweise eben dann auch so weit, dass Flaschen geworfen sind, Reifen aufgeschlitzt worden sind, Leute attackiert wurden. Und das Spezifikum daran war es eben, dass es wirklich über Wochen ging und es anhielt und dass Versuche, dem was entgegenzusetzen, nämlich eben mit laut gedacht, wie hieß das noch gleich, laut gegen Nazis, Entschuldigung, sollte es ja eben auch so eine Tournee eben geben und da eine Gegenkundgebung am Leonardo Hotel geben. Und selbst von Stadtseite, von Bürgermeisterseite kam eigentlich eine ablehnende Ansage an die AktivistInnen vor Ort, weil Freital eben ja medial so nach seiner Aussage in die rechtsextreme Ecke gedrängt wurde und so ein Willkommensfest eigentlich nur dazu dient, das weiter zu befördern. Also quasi auch eine nicht nur der Mob, der da jeden Abend vor der asylsuchenden Unterkunft war, sondern auch eben die Stadt, die das zugelassen hat, indem sie Gegenproteste unterbunden hat.
Ich erinnere mich auch an Zeitungsberichte, dass Gegenproteste auch richtig massiv angegriffen worden sind von Nazis.
Ja, das muss man sich so vorstellen, dass die Leute sich da angesammelt haben über den Nachmittag. Irgendwann wurde dunkel und irgendwann hat auch die Polizei entschieden, das ist uns jetzt hier zu heikel und wir ziehen ab. Und das, die ersten Personen sind damals schon dann in das, also die ersten 200 Personen sind da in die asylsuchenden Unterkunft gezogen und waren da alleine. Und eben die Personen, die sich dem entgegengestellt haben, und das hat eben viele Leute veranlasst, da, ja, beziehungsweise von Nazi-Seiten gab es dann da krasse Übergriffe. Man muss sich halt auch überlegen, das war natürlich dieser Wutbürgerinnen-Mob, der da war, aber der wurde auch gefüttert von militanten Nazi-Milieu. Bis hin auch zu Pegida-Frontmann Lutz Bachmann, der sich da hingestellt hat. Also das war auch ein Sammelbecken für militante Nazikräfte und eben auch etablierte Nazikräfte und hat dadurch eine besondere Gefälligkeit auch erlangt.
Ja, auch ein Konglomerat, was damals ja schon mit den Übergriffen von Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel verglichen worden ist.
Ja, das war auf jeden Fall so. Also, wenn man sich auch so ein bisschen die Chronik der Ereignisse anschaut, was da passiert ist, also ich meine, es gab quasi monatlich drei rassistische Übergriffe und bis hin zu Steinwürfen, bis auf Brandanschläge und wieder ein Brandanschlag, Asylsuchende, die angegriffen und verletzt wurden, Pressevertreter, die verletzt wurden, ein Büro der Linken, genau, das eben auch beklebt worden ist mit rassistischen Aufklebern und eben dann auch Böllerwürfe aus der rassistischen Versammlung, aus diesem Mob, das da stand auf die Gegenseite. Das war ja kaum getrennt, man stand sich quasi gegenüber. Reifen, die aufgeschlitzt wurden, dass AntifaschistInnen nicht mehr abreisen konnten, bis hin zu abgedrängten Autos auf Autobahnen und Übergriffen an Tankstellen. Also der Vergleich ist auf jeden Fall zulässig.
Ja, einige dieser Momente machen wohl auch die Anklageschrift vor dem Gericht in Dresden aus. Dazu hören wir jetzt erstmal einen Ausschnitt aus den Antifa-News von Radio Korax, bevor wir dann wieder zurück ins Studio kommen.
In dieser Woche folgte nun der Beginn des Prozesses gegen die Gruppe Freital. Die Nebenklageanwältin Christine Pietschik fasst zusammen, was dieser Gruppe vor Gericht vorgeworfen wird.
Also der Gruppe werden laut Anklage mehrere Anschläge vorgeworfen. Da geht es hauptsächlich darum, dass sie die Wohnungen und Unterkünfte von Geflüchteten angegriffen hätten und ein linkes Wohnprojekt, aber auch die Angriffe auf linke Politiker. Und die Generalbundesanwaltschaft fasst es so zusammen, dass es eben nicht nur um diese Einzeltaten geht, die von versuchtem Mord zu versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung reichen, sondern eben auch um die Mitgliedschaft und Unterstützung einer rechtsterroristischen Vereinigung.
Der Prozess gegen die Gruppe Freital vor dem Oberlandesgericht Dresden erfährt wesentlich weniger Aufmerksamkeit als der NSU-Prozess. Nur wenige Journalisten haben sich am vergangenen Dienstag vor dem extra hergerichteten Gebäude im Dresdner Norden eingefunden, wo der Prozess nun stattfindet. Dabei ist dieser Prozess nicht weniger relevant. Es ist der dritte Prozess gegen Rechtsterroristen in Deutschland. Während sich der NSU im Zuge der rassistischen Stimmung der 90er Jahre gegründet hatte, haben sich die Mitglieder der Gruppe Freital im Zuge der Stimmung radikalisiert, die mit der sogenannten Flüchtlingskrise in Deutschland freigesetzt wurde. Es ist die jüngste Generation von Rechtsterroristen in Deutschland, dementsprechend jung sind die Angeklagten, der jüngste von ihnen ist 19 Jahre alt. Trotz des ausgebliebenen Medienansturms rechnet die Generalbundesanwaltschaft offensichtlich mit einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit. Dementsprechend deutlich fällt zumindest die Anklageschrift aus.
Ich finde, dass die Anklageschrift, was da nun dahinter steht, das muss man natürlich dann im Prozess bewerten, ob sich das bewahrheitet. Aber ich finde die Anklageschrift an sich erstmal bemerkenswert dahingehend, dass die Generalbundesanwaltschaft zumindest etwas macht, was die Generalstaatsanwaltschaft Dresden nicht getan hat. Denn sie zieht die Klammer um die Delikte. Sprich, sie erkennt hinter diesen einzelnen Angriffen auf Geflüchtete und Andersdenkende ein Muster, eine Organisierung und eine Ideologie. Und von daher muss man das schon dahingehend begreifen, dass diese Anklageschrift stringent dahingehend geht, zu sagen, das sind feste Strukturen, die sich zusammengefunden haben, um organisiert sich die Mittel zu beschaffen, um diese Anschläge zu begehen und das aus politischen Gründen. Also im Fall von unseren Mandanten muss man ganz ehrlich sagen, da sind Menschen angegriffen worden, deren Tod ist in Kauf genommen worden, um sie aus Freital zu vertreiben. Und da sagt die Generalbundesanwaltschaft ganz klar in ihrer Anklageschrift, das ist Rechtsterrorismus in ihrer Bewertung, weil das geeignet ist, unter Geflüchteten, nicht nur in Sachsen, sondern eigentlich auch bundesweit zum Klima der Angst entstehen zu lassen, dass man nirgendwo sicher ist. Und das ist ganz fatal bei Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen.
Jedoch muss man dazu sagen, dass nicht von Anfang an wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wurde. Zuerst hatte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden im Fall der Gruppe Freital ermittelt. Wenn es nach der gegangen wäre, hätte es keine Ermittlungen auf Basis des 129a gegeben. Einen Fokus auf die Strukturen hinter den Anschlägen bekamen die Ermittlungen erst, als sie von der Bundesanwaltschaft übernommen wurden. Im Zuge der Ermittlungen sind außerdem einige Ungereimtheiten aufgetreten, die sicher keine Überraschung sind für jene, die sich schon mal mit Rechtsterrorismus in Deutschland beschäftigt haben. Zu Beginn wurde vom sächsischen Innenminister bekannt gegeben, dass die Gruppe Freital kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes gewesen sei. Im November des letzten Jahres musste die sächsische Staatsregierung dann eingestehen, der Verfassungsschutz hatte Kontakt zu Mitgliedern der Gruppe Freital. Während der Ermittlungen ist dann auch noch herausgekommen, die Gruppe hatte offensichtlich einen Informanten in den Reihen der Polizei, der sie vor Polizeieinsätzen gewarnt haben soll. Erst auf Druck der Nebenkläger ist die Staatsanwaltschaft diesem Verdacht nachgegangen. Deutsche Polizisten informieren Terroristen, das stand auf einem der Transparente, das am Dienstag einige Demonstranten vor dem Hochsicherheitssaal in Dresden-Nord hochgehalten haben. Auch in diesem Prozess stellt sich nun die Frage, was soll man sich davon erwarten?
Ich glaube, ich kann das ja nur für meinen Mandanten sagen. Ich weiß nicht, was die anderen Geschichten sich davon erhoffen. Und als Jurist muss man sich da ja persönlich auch immer ein bisschen zurücknehmen. Aber was ganz klar ist, zumindest in meinem Auftrag da in diesem Prozess, es soll natürlich A, aufgeklärt werden, wie kam es zu dieser Tat, die sich gegen meinen Mandanten richtet und wo die Generalbundesanwaltschaft auch sagte, da ist tatsächlich versucht worden, meinen Mandanten umzubringen, das heißt, ihm das Leben zu nehmen. Und weiters soll oder muss dieser Prozess aufklären oder die Frage beantworten, wie konnte es dazu kommen? Also wie konnte es dazu kommen, dass diese Menschen sich dazu entschließen, die da auf der Anklagebank sitzen und die mutmaßlichen Täter sind, sich dazu entschließen, Menschen umzubringen, um ihre Ideologie durchzusetzen? Und gibt es da Vernetzungen in bereits militant agierende Neonazi-Kreise und natürlich, und das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, auch aus der Erfahrung des NSU, hat da auch die Ermittlungsbehörden in Sachsen, haben die da auch einen Beitrag dran? Hätten die das verhindern können? Wollten sie es nicht verhindern? Woran hat es da gelegen? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das muss so ein Prozess, gerade wenn es um rechten Terror geht, immer leisten, die gesellschaftlichen und politischen Strukturen zu benennen, aufzudecken und zu analysieren, die dazu geführt haben, dass sich so eine Gruppe bilden kann.
Im Prozess gegen die Gruppe Freital in Dresden sind 7 Männer und eine Frau angeklagt. Was bei diesem Prozess rumkommen wird, das wird sich sicher in den nächsten Monaten zeigen. Eine Strategie der Verteidigung hat sich allerdings schon am vergangenen Dienstag abgezeichnet. Die versucht mit Befangenheitsanträgen und Beschwerden das Prozedere in die Länge zu ziehen. Die Redezeit eines der Verteidigungsanwälte soll um einiges länger gedauert haben als die Vorlesung der 24 Seiten starken Anklageschrift. Demgegenüber das Schweigen der Angeklagten, auch das kennt man vom Prozess gegen den NSU. Wir werden trotzdem dranbleiben und hier immer mal wieder einen Blick auf den Prozess gegen die Gruppe Freital werfen, der nun begonnen hat.